Herzlich willkommen zum Podcast von Upfit, deinem Ernährungscoach für die Hosentasche, der gesunde Ernährung leicht macht. 100% individuelle Ernährungspläne für dein persönliches Ziel per Smartphone-App. Tausende haben bereits ihre Erfolgsgeschichte mit Upfit geschrieben, auch Top-Athleten und Ernährungsberater vertrauen auf unser Know-how. Warum das so ist, schau es dir am besten selbst an unter www.upfit.de.
Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code SUPERLECKER bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs.
Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Folge Nummer 68 von meinem Podcast. Und ich habe mir heute eine junge Dame ans Mikrofon geholt als Interviewgast, die auch mit Nachnamen Junge heißt, nämlich Miriam Junge. Miriam hat mehr Titel in beruflicher Hinsicht als ich gesammelt und das will schon einiges heißen. Sie ist unter anderem Diplom-Psychologin, psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, Autorin, Life-Coach, Business-Coach, Mediatorin, Gründerin und Ambassador for Mindfulness and Mental Health bei Headspace. Also eine Menge Holz hier, die wir zu verarbeiten haben, aber ich fokussiere mich dabei auf ein ganz spezielles Thema und das ist auch das, worüber sie ihr Buch geschrieben hat, Kleine Schritte mit großer Wirkung, nämlich das Thema Microhabits. Was genau Microhabits sind und wie sie uns helfen können oder auch dabei behindern können, ein Ziel zu erreichen, das wird mein Thema heute sein mit Miriam Junge. Vielleicht ist ein Microhabit, an dem ihr schrauben wollt, ja eure Ernährung und ihr habt euch vorgenommen, euch etwas frischer und gesünder zu ernähren. Wenn das der Fall ist, dann hört euch mal die nun folgende Werbung an, denn da wird erklärt, wie du das ganz einfach umsetzen kannst. Bewusst essen, gewusst wie, mit Aldi ist das ganz einfach. Mit Aldi kannst du dich immer mit frischen Lebensmitteln ernähren, weil Frische bei Aldi erfrischend einfach ist. Warum? Dafür sorgt das Aldi frische Versprechen. Aldi hat eine Riesenauswahl an frischem Obst und Gemüse, das jeden Tag vielfältige frische Produkte von ausgezeichneter Qualität liefert. Das Aldi frische Sortiment liefert die Basis für schmackhafte, abwechslungsreiche Mahlzeiten von süßen Frühstück, zum Beispiel mit leckeren Beeren, bis hin zum herzhaften Mittagessen mit vielem verschiedenen Gemüse. Da gibt's auch einen Ratgeber zu, der ist in den Shownotes verlinkt, der Ratgeber zur Frische von Aldi. Da kannst du mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Das frische Sortiment von Aldi wird seit Jahren ausgebaut mit einheimischen Produkten wie Äpfeln, Erdbeeren, Zucchini, Lauch, Kürbis oder Kirschen, aber auch mit exotischen Früchten wie Mangos, Papayas, Kaki, Physalis oder Litchi. Bunt ist schlau und weil bunt schlau ist, gibt es auch dazu einen kleinen Ratgeber, den du mal anschauen kannst von Aldi zum Thema, warum es gut ist, sich bunt zu ernähren. Und das macht doch einfach mehr Spaß. Schau dir bunte Sachen auf dem Teller an, das macht direkt Appetit. Für seine Obst- und Gemüseprodukte hat Aldi regionale Partner und natürlich eine riesige Qualitätskontrolle. Sowohl interne Qualitätssicherung als auch externe akkreditierte Prüfinstitute und öffentlich bestellte Sachverständige, die sicherstellen, dass das, was du frisch bei Aldi kaufst, auch wirklich von allerbester Qualität ist. Natürlich gibt's nebenbei auch fürs Zwischendurch mal reinbeißen täglich frische Backwaren bei Aldi. Und damit du ein bisschen Inspiration bekommst, wie du dir frisch was zubereiten kannst, haben wir in den Shownotes auch noch von Aldi das Rezept für frische Stullen verlinkt. Also, hallo Frische, willkommen im Alltag. Frische ist bei Aldi ganz einfach. Da kannst du dich erfrischen. Das war es auch schon wieder mit der Werbung für heute. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Miriam Junge. Jo, moin Miriam, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du hier bist.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, super gerne. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Thema heute, weil das auch so viele Sachen tangiert, die ich bis jetzt noch gar nicht kenne und noch nicht weiß. Und das ist immer besonders schön für mich, lerne ich was. Das Erste, was ich mich gefragt habe bei dem Thema Microhabits, das klingt ja, Micro klingt ja erstmal noch sehr, sehr klein. Und die meisten Leute, die irgendwie sich was vornehmen, weil sie von sich selbst genervt sind oder irgendwie merken, irgendwas läuft schief in meinem Leben, die setzen sich direkt so große Ziele. Die sagen dann direkt, okay, ich höre ab jetzt auf zu rauchen oder ich nehme 10 oder 100 oder 20 Kilo ab, wie auch immer, oder ich fange jetzt an und gehe jeden Tag laufen. Was ist der Ansatz von Microhabits? Wie unterscheidet sich das?
Also es greift genau an diesem Thema an, dass wir eigentlich es auch irgendwie in unserer Gesellschaft gewohnt sind, immer so nach den Sternen zu greifen und so Big Picture zu denken. Und da ist natürlich die Versagensrelation oder Versagenswahrscheinlichkeit relativ hoch und die Frustrationsgrenze relativ niedrig. Von daher ist der Ansatz der Microhabits eigentlich der, der im Zusammenhang mit Achtsamkeit steht. Erstmal bei uns zu gucken, was realistische Ziele sind, die wir im Alltag auch umsetzen können, damit wir genau diese Frustration nicht erleben müssen und achtsamer werden. Das heißt, irgendwie nicht auf den Gipfel unserer Ziele sprinten und eigentlich rechts und links gar nichts mehr wahrnehmen und gar nicht mehr leben, sondern nur noch rennen wie im Hamsterrad und oben ankommen, völlig erschöpft sind und dann schon wieder das nächste Ziel im Blick haben. Also das ist ja zumindest aus meiner Perspektive kein sehr schönes, breites Leben, sondern eher ein Rennen. Sondern eben Stufe für Stufe nehmen, nach rechts und links gucken, vielleicht auch mal die Blümchen auf deinem Weg anzugucken. Weil dann hast du definitiv mehr vom Hier und Jetzt. Das ist der Ansatz der Microhabits.
Okay, also A ist es sehr, sehr kleinschrittig dann offenbar. Und du sagst vor allem auch, die Frustration ist deutlich geringer. Ich meine, das kennen, ich nehme immer gerne dieses Beispiel der Neujahrsvorhaben, wenn man sich sagt, okay, ab jetzt geht's richtig los und dann ins Fitnessstudio gerannt. Okay, dieses Jahr nicht, aber normalerweise für 3 Wochen und dann wieder, okay, nee, irgendwie habe ich nichts erreicht und Frustration. Diese Frustration spart man sich, indem man eben sich andere Ziele setzt, offenbar. Wie macht man das? Also wie strukturiert, also wie findet man überhaupt erstmal raus, welche Habits man so hat, die man vielleicht ersetzen sollte? Weil die meisten machen das ja so irgendwie unbewusst.
Ja, also die meisten kommen eben erstmal mit diesen großen Zielen, die du gerade eben zum Beispiel genannt hast. Ne? Ich will sportlich sein, ich will abnehmen, ich will eine Sprache können und hechten dann darauf hin. Aber dieses Erkennen der Gewohnheiten, also Habits im Alltag, kommt eigentlich an den Punkt, an dem wir so ein bisschen Inventur betreiben. Also sagen, ne, da ist zum Beispiel Neujahr immer ein guter Anlass, aber ehrlich gesagt ist jeder Tag ein guter Anlass dafür, mal kurz zu überlegen, mit was bin ich eigentlich so ein bisschen unzufrieden in meinem Leben. Ne? Lass es den Schlaf sein. Lass es sein, dass wir morgens nicht so erholt aufwachen, wie wir das wollen. Lass es Unproduktivität sein, lass es fehlende Konzentration sein. Also diese Dinge, die wir im Alltag merken, die uns natürlich in unserem ganzen Leben, wenn wir die im Blick haben, zu mehr Zufriedenheit bringen. Wer gut schläft, ist zufriedener. Ne? Das, glaube ich, kennt jeder.
Definitiv, ich glaube.
Also diese Inventur irgendwann mal kurz anhalten und meistens gibt es Anlässe dafür. Häufig auch schwere Anlässe wie eine Trennung oder ein Umzug oder irgendwas, was einem wirklich vor die Nase gesetzt wird, aber man kann das auch sehr bewusst machen und mal kurz die letzte Woche am Wochenende Revue passieren lassen, überlegen, so was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, welches Habit möchte ich behalten? Zum Beispiel Sport, ne, weil das irgendwie gut zu deinem Thema passt. Ich möchte eine fittere Miriam werden. Dafür gehört für mich zu dem großen Ziel, ich möchte Sport machen. Also ich bin sportlich, ich mache Sport, ich habe diese Habits, aber ich würde dann so, wenn ich also in Anführungszeichen damit anfangen würde, ich sagen so, ich möchte 3-mal die Woche Sport machen. Das ist so unkonkret, dieses Ziel, dass ich das definitiv nicht machen werde. Also ist der kleinste Schritt und das damit das genannte Microhabit. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich im hier und jetzt tun, um einen ganz kleinen Schritt näher an mein Ziel zu kommen? Und das bedeutet wahrscheinlich, dass ich mir heute Sportklamotten bestelle, damit ich einen Schritt näher daran bin, wirklich mich wohlzufühlen, in den Klamotten und Sport zu machen. Also es geht gar nicht erst um Sport, sondern eher um diese Vorbereitung. Und dann ist der nächste Schritt wahrscheinlich, mich mit einer Freundin zu verabreden, weil es mir schwer fällt, alleine morgens laufen zu gehen. Und dann ist letztendlich die sehr konkrete Zieläußerung, ich möchte 3-mal in der Woche Sport machen, montags, mittwochs und freitags, gerne um 18 Uhr, weil ich weiß, dass es mir gut tut und weil ich genau weiß, dass ich mich danach noch viel besser fühle. Also damit habe ich mein Ziel so ganz konkret ausformuliert, und es ist sehr viel greifbarer als dieses so, ich will sportlich werden.
Ja,
Ja,
also
also so können wir uns strukturieren.
super. Also ich habe da jetzt mehrere Sachen rausgehört, die ich nochmal vielleicht mal gerade zusammenfasse. Also zum einen sind diese beiden Faktoren, es gibt ja verschiedene Zielsetzungssysteme, dieses SMART unter anderem, das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt. Und die beiden Aspekte, die du besonders herausstellst, ist eben die Spezifität und auch die Machbarkeit der Aufgabe und zwar kurzfristige Machbarkeit, weil damit es direkt umgesetzt werden kann, man direkt so hat, okay, ich habe einen Schritt gemacht, abhaken, so jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen. Das scheint ein sehr wichtiger Aspekt dabei zu sein, finde ich schon mal eine sehr, sehr coole Sache. Und das andere ist, dass man in irgendeiner Form Buch führen muss oder ich nenne es jetzt mal Buch führen muss, um seine Micro-Habits oder seine Habits, die man jetzt hat, die man durch andere ersetzen möchte oder neue aufbauen möchte, dass man das ein bisschen konkretisiert und erstmal rausfindet, wie bin ich eigentlich gerade? Was mache ich eigentlich gerade? Weil viele tun Dinge ja wirklich unbewusst. Wie würdest du das machen am besten? Ist es wirklich dann schriftlich so runterschreiben?
Also das ist gar kein Muss, aber es ist auf jeden Fall effizient. Ne, denn also ganz konkret, natürlich kannst du dir das aufschreiben und in dieser Inventur, die du machst, wenn du dir eine halbe Stunde nimmst und mal überlegst, was ist denn die Woche gut gelaufen, was möchte ich eigentlich nächste Woche anders haben oder das am Geburtstag machst oder dir einfach einen Zeitpunkt nimmst, an dem du dir Zeit nimmst, um zu gucken, was ist letztes Jahr gut gelaufen, was möchte ich ab jetzt ändern. Und auch Freunde, Partner damit reinnehmen zu sagen, so was denkst du denn, wieso ich zum Beispiel gerade so erschöpft bin, was könnte ich denn anders machen? Oder Podcasts hören und sich anregen lassen und dadurch merken so, ah krass, okay, das ist würde für mich vielleicht auch Sinn machen. Und diese Sachen aufzuschreiben und erstmal aufschreiben, ohne das zu groß zu kontrollieren oder zu durchdenken, sondern erstmal wirklich brainstorming-mäßig aufschreiben und dann runterbrechen. Also nochmal, diese Definition von Microhabit ist, das kleinste Ziel im Hier und Jetzt zu finden, was mich den kleinstmöglichsten Schritt weiter zu meinem Ziel bringt. Und das Interessante ist, dass wir meistens so gepolt sind, dass es immer noch mal 2, 3 Schritte kleiner geht als die wir dann im Kopf haben, weil wir so eine große Erwartungshaltung an uns haben, dass auch da wieder wirklich so ein Rädchen ist, an dem wir drehen können, um unsere Frustrationstoleranz so ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Ja, super. Also das ist ja eine schöne Definition. Die kann man sich auch einfach merken. Der kleinstmögliche Schritt, da muss man, glaube ich, stark runterskalieren, um da erstmal hinzukommen. Und was ich auch, du sagst auch, Informationen sammeln ist auch total wichtig. Wie würdest du das so vom zeitlichen Aspekt sehen? Du hast gesagt, man muss sich Zeit nehmen. Was meinst du, macht es Sinn, sowas regelmäßig zu machen, so eine Inventur, wie du es nennst? Und wenn man das macht und dann quasi auch sich Informationen aus allen möglichen Quellen sammelt, beispielsweise Podcasts und so, was man dann vielleicht tun kann, wie viel Zeit würdest du da einplanen? Weil viele sind ja so, dass sie dann das direkt als, ja, das ist für mich zeitverschwendend. Ich weiß ja, was ich will. Ich will abnehmen, ich weiß, was ich will, ich mache das dann einfach. Aber das hilft.
Du, wenn das funktioniert, ist das super.
Ja, in der Regel ja nicht.
Genau, das ist der Thema. Und wenn dann so ein kleiner Leidensdruck kommt, ne, und man denkt so, ach, ich wollte schon die ganze Zeit aufgehört haben zu rauchen, ich wollte die ganze Zeit schon aufhören, Süßigkeiten zu essen und eigentlich wollte ich auch nicht mehr jeden Abend Netflix bingen, sondern wollte das achtsam tun, dann kann man, wenn man möchte, an einen Punkt kommen zu sagen, ah, okay, vielleicht braucht es doch noch einen Schritt mehr, um irgendwas zu tun. Aber auch das kannst du natürlich mit der Methode der Microhabits. Wenn ich dir jetzt sage, nimm dir eine Stunde Zeit, könnte das nicht dein Ziel sein, sondern mein Ziel sein und dich total stressen. Das heißt, wenn du sagst, ach, weißt du was, heute Abend nehme ich mir mal 5 Minuten, weil mir während des Tages 3 Dinge aufgefallen sind, die mein Kollege besser macht als ich, dann habe ich schon angefangen. Und dann sollte ich mich auch dafür belohnen, weil das schon genau der erste Schritt ist in die richtige Richtung. Also was da drunter liegt, ist eigentlich die Haltung, immer während des Alltags achtsam zu sein, ob es Dinge gibt, die uns gut tun oder ob wir Dinge machen, die uns nicht gut tun. Und das sind zum Beispiel auch so simple Sachen wie, Gott, ich habe heute gar nichts getrunken. Ich habe viel zu wenig Wasser getrunken, ich habe viel zu viel Kaffee getrunken. Das ist ein Habit. Das machen wir aus Gewöhnung. Ne, wir trinken zu wenig Wasser, weil wir zu wenig Fokus drauf haben, weil wir wahrscheinlich kein Microhabit, eine Flasche Wasser neben uns stehen haben, die wir als Ziel haben zu trinken und weil der Kaffee verfügbar ist und weil wir uns müde fühlen. Also wenn wir uns müde fühlen, würde ich empfehlen, erstmal zu strecken, anstatt den 5. Kaffee zu trinken und vielleicht mal kurz frische Luft zu schnappen.
Ja.
Weil das langfristig definitiv die bessere Variante ist, als zu viel Kaffee zu trinken und nachts schlecht zu schlafen. Weil wir dann natürlich in so eine Abwärtsspirale kommen, die uns nicht gut tut und die uns langfristig unzufrieden macht.
Das voll. Und das finde ich auch ein Thema, was mir immer Schwierigkeiten bereitet im Verständnis. Wie kommt es dazu? Weil viele bauen mit der Zeit diese, du nennst es Abwärtsspirale, so einen Haufen von irgendwelchen Gewohnheiten auf, die alle miteinander kumuliert dafür sorgen, dass diese Menschen ein unglaublich niedriges Energielevel haben und sich irgendwie ziemlich schäbig und platt fühlen. Und ich frage mich dann immer, genau, Wie kommt es dazu? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, wo man sagen kann, okay, da muss ich auch aufpassen, dass ich mir nichts Schlechtes angewöhne? Und
ja, auf jeden Fall. Also wir sind natürlich geprägt. Wir übernehmen erstmal Sachen, die unsere Eltern oder unsere Erziehungsleute uns nahegelegt haben. Und unser Gehirn ist immer darauf aus, Energie zu sparen. Und durch Dinge, die wir automatisch machen, spart unser Gehirn natürlich Energie. Also wenn wir jeden Morgen aufwachen würden und uns sehr bewusst die Zähne putzen würden oder uns sehr bewusst anziehen würden, würde das wahnsinnig viel Speicher fressen, weil wir nicht währenddessen nachdenken könnten. Viele rennen mit der Zahnbürste durch die Wohnung und machen auch irgendwas nebenbei. Das ist, weil es automatisch ist. Wenn wir jeden Tag dran denken müssten, die Haustür zuzusperren, die Fenster zuzumachen und das Gaspedal beim Auto zu bedienen, würde es schwierig werden, weil wir einfach nicht so viel, in Anführungszeichen, Arbeitsspeicher haben und das sparen müssen. Und deswegen hat sich unser Gehirn eben diese Automatismen ausgedacht. Und da läuft ganz viel parallel, was wir nicht bewusst machen, unbewusst. Und an dem Punkt sollte man innehalten und sich überlegen, sind denn diese ganzen Dinge, die ich da tue, wirklich noch sinnvoll? Und schlechte Angewohnheiten rauswerfen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir sie uns bewusst machen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der morgendliche Easy-Griff zum Handy. Ne? Also wir liegen wahrscheinlich noch im Bett und frag mal in deinem Freundeskreis rum, wer morgens wahrscheinlich so unter den ersten 5 To-Dos hat, erstmal aufs Handy zu gucken. Und wenn es der Wecker ist. Das Handy, also das ist keine gute Angewohnheit, weil wir sofort in einer Welt sind, die was von uns erwartet. Da sind Nachrichten, da werden so Gedankenprozesse in Gang gesetzt, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Dann will irgendjemand was von uns, weil wir irgendwelche Nachrichten bekommen haben. Und das ist ein Habit, das auch so in der Gesellschaft relativ normal ist, aber trotzdem vielleicht für den Einzelnen überhaupt nicht gesund. Und da sind wir zum Beispiel an einem Punkt, dass dieses gesunde, achtsame Aufwachen am Morgen, ne, also dieses Ich habe zwar zum Beispiel meinen Wecker an meinem Handy, weil mich andere Wecker einfach stören vom Ton her, aber ich lasse das im Flugmodus und mache nur den Wecker aus. Und der Flugmodus wird erst nach einer Dreiviertelstunde angemacht, nachdem ich geduscht habe und mindestens einen Tee getrunken habe und für mich angekommen bin, selbstbestimmt, ohne dieses fremdbestimmte Gefühl, dass jetzt schon jeder was von mir will. Und das ist natürlich ein Microhabit, das mir ermöglicht, gesund und ruhig in den Tag zu starten, was für den ganzen Tag wahnsinnig viel Einfluss hat. Ne, also das hat deswegen so kleine Schritte mit wirklich großer Wirkung, wenn man sich bewusst macht und auch ein bisschen mit einberechnet, dass es eine Umgewöhnung bedeutet. Und Umgewöhnung bedeutet immer eine Anstrengung. Also es kann durchaus sein, dass dieses Handy morgens nicht zu nutzen erstmal so einen kleinen Entzug bedeutet, wenn man denkt so, ja, wie, nee, ich muss doch jetzt.
Ja, vor allem, weil man immer wieder zugreift, wahrscheinlich einfach automatisch, wie man es gewohnt ist. Ne? Genau. Und dann so, ach scheiße, Flugmodus.
Ganz genau. Und bei mir war es tatsächlich so, um mir das abzugewöhnen, musste ich mein Handy für 3 Tage lang im Bad lassen, weil ich einfach wirklich im Halbschlaf das Handy genommen habe und kaum wach war ohne Waschreste. Also es war so drin, dass ich gemerkt habe, okay, das kann wirklich nicht sein, ich bin total fremdgesteuert. Ja. Und dann musste tatsächlich irgendwie das Habit ein bisschen größer werden, weil ich und mein Handy nicht zusammen in einem Zimmer sein konnten.
Ja, also ich bin da auch ein Fan von, im Übrigen, nicht mit dem Handy im Zimmer zu schlafen, ganz klar. Also, weil das ja ein super krasser Trigger ist. Da läuft ja inzwischen alles drüber.
Richtig.
Find ich auf jeden Fall eine super Idee, auch das mit dem Flugmodus finde ich eine super Idee. Vielleicht gibt es ja sogar Möglichkeiten, das irgendwie per Zeitschaltuhr automatisch irgendwie einzurichten, dass man da eigene Kindersicherung einbaut in das Handy.
Ja, oder du kannst natürlich irgendwie auch also wir haben hier so eine Anlage, die kann man programmieren und die geht halt eben dann um 8 Uhr an. Das heißt, ich habe um 8 Uhr morgens schöne, ruhige, klassische Musik und kann nochmal eine Viertelstunde liegen bleiben, weil das mein bester Start in den Tag ist. Und dann stelle ich mir den Wecker halt eben auch eine halbe Stunde früher, um mir diese Viertelstunde zu gönnen.
Also ich bin da auch total bei dir. Ich bin kein Fan von Handyweckern, absolut nicht. Noch nie gewesen.
Ja.
Ich bin ein großer Freund von Lichtweckern auch, also mit so so heller werden.
Super.
Ganz tolle Sache. Aber das muss jeder, glaube ich, für sich selbst rausfinden, was da funktioniert. Genau. Und das Handy hat halt einfach zu viele Impulse gibt es einem irgendwie. Und ich glaube, das ist auch generell so ein Thema, ne? Diese reizüberflutete Umgebung, ne? Dass man da irgendwie ein bisschen auf sich Acht gibt.
Ja, und vor allem, ne, also um gerade bei dem Thema Handy zu bleiben, es ist eben auch super sinnvoll, eine Stunde vorm Schlafen das Handy oder Laptop oder Tablet oder was auch immer nicht mehr zu benutzen, weil diese Strahlen nachweislich negativ auf unser Gehirn wirken, weil Botenstoffe ausgeschüttet werden, die unserem Kopf nicht das Signal geben, dass wir jetzt runterfahren dürfen. Und dadurch ist der Schlaf schlechter. Also es werden Hormone ausgeschüttet, das hat was mit Melatonin zu tun, die sich negativ auf uns auswirken. Und wenn man das mal eine Woche durchzieht und wirklich abends einen beruhigenden Tee trinkt und vielleicht nur noch was liest oder was hört, sind die Reize so minimiert, dass der Schlaf wirklich, wenn man den Kopf daran gewöhnt hat, ruhiger wird und man erholsamer morgens oder erholter morgens aufwacht.
Ja, ich habe ja häufig, also zu diesem Case, ich finde, das ist eine super Idee, weil ich stelle mir dann immer vor, es gibt Strom noch nicht so furchtbar lange und es gab Zeiten, in denen, wenn es dunkel war, da konntest du einfach nicht mehr so richtig viel machen. Und daran ist unser Genom ja irgendwo angepasst über die Evolution. Und es ist einfach nicht so praktisch, wenn man jetzt bis spät in die Nacht super aktiv sein kann. Aber unabhängig davon, habe ich immer den Eindruck, dass Menschen, die so was tun, dann auch grundsätzlich so getrieben sind, immer so gehetzt. Und das gibt auch einen Zusammenhang, würde ich mal behaupten, ne? So zwischen.
Absolut, absolut. Da gibt's, also das sind ja die Menschen, die eben nicht achtsam sind. Und lass mich kurz nochmal das Wort achtsam
Ja, gerne.
erklären, denn die meisten denken so, ach Gott, ja, jetzt kommt die da mit Meditation und Sonnenblumen und untergehende Abendsonne. Und nein, ich bin Wissenschaftlerin und das ist hier ganz wichtig, dass Achtsamkeit bedeutet ganz simpel, dass wir mit voller Achtung das tun, was wir tun. Das heißt zum Beispiel jetzt hier im Gespräch sein und nur in diesem Gespräch sein. Wenn ich esse, esse ich und mache nicht währenddessen E-Mails oder was weiß ich, Instagram oder keine Ahnung sowas, weil das unserem Gehirn super viel Kapazität abzieht. Und dieser Trugschluss, Multitasking bedeutet nicht, dass wir Dinge gleichzeitig machen, sondern das kann man sich eher so vorstellen, dass es wie in deinem Computer 30 Tabs gleichzeitig auf sind und wir von einem aufs andere springen und das natürlich super viel Arbeitsspeicher frisst und so ist es auch mit unserem Gehirn. Also wer Multitasking kann, kann sehr schnell zwischen verschiedenen Dingen springen, aber niemals Dinge gleichzeitig machen. Und es ist nicht gesund. Es ist nicht achtsam und wir machen die Dinge einfach nicht mit Fokus und sind danach natürlich erschöpfter, als wenn wir es ruhiger machen würden. Und da ist natürlich die Frage, was ist der Preis? Und zurück zu den getriebenen Menschen. Die werden irgendwann an den Punkt kommen, an dem sie sich erstens die Konsequenzen angucken müssen, weil sich das auf Herz-Kreislauf, natürlich auf die Psyche, auf Verspannung, also muskulär, auf alles Mögliche auswirkt. Denn dieses Getriebensein oder im Hamsterrad sein sind eigentlich immer Antreiber von alten Glaubenssätzen, ne, die da sagen, du musst und wenn du das nicht machst, bist du nicht tüchtig und wenn du nicht tüchtig bist, dann bist du kein gutes Kind. Also, ne, das sind so psychotherapeutische Themen, die sind wahnsinnig spannend. Und ich coache sehr viele sehr erfolgreiche, tatsächlich vornehmlich Männer, die so Ende 50 zu mir kommen. Und das sind teilweise wirklich CEOs mit, keine Ahnung, 200.000 Menschen unter sich, also von großen Konzernen, die ihr Leben lang gerannt sind und das auch alles super geil fanden und alles gemacht haben, alles gesehen haben auf der Welt, ganz viel Macht erlebt haben, wahnsinnig viel Geld haben und plötzlich merken so, okay. Und jetzt? Und
Ja,
dann kommen Ängste und dann kommt womöglich ein Herzinfarkt, der eben nicht das Leben, worauf man hingearbeitet hat, bringt. Ne? Dass man da auf seinem Schiffchen sitzt oder auf seiner Insel und sich einen Cocktail nach dem anderen gönnt,
Alkohol
sondern
natürlich.
Ängste. Natürlich, natürlich. Wir sind ja ganz gesund alle dann. Aber ne, das war eben eine sehr kurzfristige Planung. Das ist, man kann phasenweise rastlos sein, weil man eine Deadline zu erfüllen hat. Aber diese Pause, die man dazwischen machen sollte, ist wahnsinnig gesund. Und wenn wir das nicht machen, zahlen wir später dafür. Das
Okay.
unterschreibe ich.
Das sollte sich jeder hinter die Löffel schreiben. Ich glaube, das ist
Absolut.
ein sehr wichtiger Satz. Ich habe
Absolut.
gerade die Idee gehabt, dass man ja dieses Wort Achtsamkeit hat ja tatsächlich inzwischen schon so eine Färbung bekommen, dass das irgendwie in so eine Richtung spirituelle Ecke irgendwie fast schon gedrängt wird. Und ich habe mich dann gefragt, wieso nennt man das nicht einfach Monotasking? Das klingt doch auch direkt viel Vielen
gutes Wort.
Irgendwie. Das kommt, wird das nächste Projekt, das Monotasking-Projekt.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Es könnte ein neuer Trend werden.
Ja, gerade so für diese Geschäftsleute, ne, die ja dann auch gerne mit Anglizismen um sich werfen.
Absolut.
Da passt das da wahrscheinlich besser rein. Und super, das Witzige Wort. Ist, ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben. Und ich hatte eine spezielle Antwort dazu im Kopf, das ist ja immer schlecht. Und ich merke gerade, dass die auch falsch wahrscheinlich ist. Weil die Frage war, gibt es Menschen, die besonders betroffen sind, also die besonders gefährdet sind, eben solche Microhabits, ungesunde Microhabits sich anzugewöhnen? Und ich hatte da eher so gedacht an Menschen mit, die sage ich mal, in einer Familie aufwachsen mit niedrigem Sozialstatus, wo schlechte Vorbilder sind und dann eher so ernährungstechnisch irgendwie Probleme vielleicht bekommen oder sowas. Aber da gibt es ja noch ganz andere Probleme. Also das ist ja...
Absolut. Ja. Also das geht durch die Bank. Und wir alle sind prädestiniert dafür, in Stressphasen unachtsam zu sein und genau solchen negativen Gewohnheiten zu unterliegen. Und also je nachdem, also wenn du da jetzt so in diese Randbereiche guckst von diesen Menschen, die durch ihr Leben rasen und die sehr fremdbestimmt sind durch niedrigen Bildungsstatus zum Beispiel, da sind es natürlich Extreme, weil da kein großer Zugang ist, um auf sich selbst zu achten und diese innere Ruhe nicht da ist, sich das auch zu genehmigen. Aber dafür sorgen wir ja zum Beispiel gerade in dem Gespräch, irgendwie Leute dazu anzuhalten. Und es, in den letzten 2-3 Jahren ist da auch wahnsinnig viel passiert. Ne? Auch dieses Wort, auch wenn es irgendwie spirituell oder esoterisch klingt, dieses Wort Achtsamkeit, jeder hat es gehört und jeder weiß, dass es irgendwie wichtig ist. Oder viele wissen das. Und das wird immer wichtiger, weil die Krankenkassen das mittlerweile verschreiben. Ne? Irgendwie jeder Therapeut, jeder Coach redet davon. Es gibt ganz viele, keine Ahnung, Promis reden darüber. Das heißt, das nimmt ja Einzug in unsere Gesellschaft.
Voll.
Und also es gibt, wir alle sind haben negative oder für uns ungünstige Gewohnheiten, die wir aber alle ändern können, wenn wir das Bewusstsein dafür schaffen. Und es ist aber niemand davor gefeit, da nicht reinzurutschen.
Ja, mal Hand aufs Herz. Wie oft reviews du dich selbst in Bezug auf deine Habits? Hast du da eine Routine?
Relativ häufig mittlerweile. Ja, ich habe da definitiv eine Routine, aber das ist das. Erstens, ich beschäftige mich halt total oft damit. Also wenn ich coache, irgendwie so, keine Ahnung, 5 Stunden am Tag, ich höre mir natürlich bei jedem Coaching auch so ein bisschen selbst zu. Manchmal bin ich super genervt und wenn ich selbst einfach sage, so, boah, ich bin total erschöpft, dann liege ich auch den ganzen Tag irgendwie auf dem Sofa und genieße es auch, weil das dann aber auch ein Habit für mich ist, zu sagen, so, okay, viel geleistet, ich darf mir auch was erlauben. Aber ich habe es geschafft, diese, so eine, sagen wir mal, gelassene, souveräne Grundhaltung in mein Leben einzubauen, die mir immer wieder ermöglicht, mit einem sehr offenen Blick Dinge zu sehen und mit mir in Relation zu setzen. Das ist aber tatsächlich wirklich weniger antreibend als vielmehr entschleunigend mittlerweile. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich gedacht, so, boah, geil, mehr, super spannend. Und mittlerweile ist es auch durch Corona, dass ich sage, so, okay, also da merke ich, das schwingt bei mir auch eher in die Richtung, gönn dir mehr Ruhe. Das ist wirklich, wirklich viel besser für dein Leben.
Ist wirklich so. Also in der Ruhe liegt die Kraft, ist sicherlich kein falsches Sprichwort.
Richtig.
Aber da hast du gerade einen Punkt genannt, bei dem ich mich auch immer frage, wie man das auf die Kette kriegt. Und zwar ist es ja so, dass viele bei so Microhabits, die das Essen betreffen, ne, wenn man dann das Gefühl hat, ich brauche jetzt eine bestimmte, was weiß ich, Süßigkeit oder ein bestimmtes Soulfood, weil es mir danach besser geht. Und das ist ja so eine Strategie, die sich eingefahren hat. Und irgendwo die Logik wäre ja, ich habe das Gefühl, damit geht es mir besser. Und das andere wäre natürlich auch, wenn man eh schon so ein bisschen schlaff und schlapp ist, dann hat man ja das Gefühl, boah, jetzt Sport machen wäre total daneben. Wenn man es dann aber macht, dann merkt man danach, boah, das habe ich so gebraucht. Das heißt, der Körper ist da teilweise ja gar nicht so schlau, dass er dir wirklich sagt, was du eigentlich gerade brauchst. Wie macht man das mit den Habits? Wie kriegt man das hin?
Da geht es genau an das Thema Microhabits. Also wenn du total erschöpft bist und denkst so, boah, eigentlich müsste ich noch, dann ist es vielleicht nicht die Stunde Rennen oder dann ist es nicht die Stunde Krafttraining, sondern dann ist es vielleicht heute 20 Minuten Yoga oder Dehnen oder auch nur 5 Minuten irgendwie strecken oder mich 10 Minuten an die frische Luft stellen und tief durchatmen. Auch dann kann ich mir einen Haken machen und mir überlegen, was ich morgen besser machen kann als heute. Und wenn es morgen anstatt 5 Minuten 6 Minuten sind, ist das ein Schritt weiter als heute. Ne, also diese liebevolle Herangehensweise in dem Moment zu sagen, so, okay, ich bin super gestresst, ich bin völlig fertig, ich weiß, es täte mir gut, aber so in die Verhandlung gehen, was ist denn der kleinste Schritt, damit ich das doch noch hinbekomme? Und unser Gehirn trickst uns dann manchmal aus, denn wenn wir dann angefangen haben und sagen, so, ich mache jetzt 3 Minuten Yoga oder ich mache jetzt wirklich, ich gehe doch noch mal um den Block, dann gehen wir meistens doch noch ein Stückchen weiter. Ja. Ne, weil so funktioniert unser Belohnungssystem und da haben wir uns sehr viel besser im Griff, als wir das denken. Aber dieser liebevolle Blick da auf uns zu sagen, so, hey, also du bist müde, weil du heute auch super viel gemacht hast, also entspann dich. Und das Thema beim Essen ist auch das Gleiche, ne? Zu sagen, ich gönne mir natürlich Schokolade und ich gönne mir auch Zucker, wo ich weiß, dass Zucker wirklich schlecht ist, aber ich überlege, warum ich das tue. Also ich binge nicht und ich hau das nicht irgendwie rein und habe danach nicht das Gefühl, dass ich mir was Gutes getan habe damit, sondern ich mache das bewusst. Ne? Mhm. Also ich bin aber tatsächlich auch eine, die mittlerweile schon beim Einkaufen darauf achtet, dass ich jetzt nicht super ungesunde Sachen in meinen Einkaufswagen lege, sondern dass ich eher Nüsse oder wirklich was, also was, irgendwelche Dinkelpops oder was dunkle Schokolade. Also es kann ja jeder so seine Abstufung davon.
Ja, ja, klar.
Und es gibt Sachen, die stehen bei mir auf der roten Liste. Gummibärchen habe ich früher super gerne gegessen, vertrage ich nicht, danach bin ich fertig. Aber ne, also so werde dein eigener Profi da und guck, dass du nicht super streng zu dir bist, denn das Ziel, wirklich jetzt zu verzichten, ist zu hoch. Es geht um Achtsamkeit, darauf zu legen, was ich tun kann, damit ich dem Bedürfnis ein bisschen entgegenkomme, aber mir auch nichts Ungutes tue. Und gerade so beim Essen ist es auch nochmal wichtig zu gucken, esse ich jetzt, weil ich irgendwas runterschlucken will, also zum Beispiel Frust oder Trauer oder Alleinsein. Heißt nicht, dass du dann nichts essen darfst oder dass du nichts Süßes essen darfst, sondern dass du dir aber bewusst darüber sein solltest, warum du es tust. Denn auch das bringt dich in deinem Wachstum und in deiner Reflexionsfähigkeit einen Schritt weiter.
Super. Also auch da vielleicht auch im Nachhinein nochmal bewusst werden. Du sagst gerade, Gummibärchen hast du früher super gerne gegessen, hast dann aber gemerkt, danach geht es dir halt nicht gut, danach fehlt dir die Power. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was viele gar nicht machen. Die haben so dieses Craving, hauen sich dann was rein, weil sie denken, boah, das brauche ich jetzt unbedingt, das hat mir das Beste, was geht, und dann merken sie gar nicht, dass danach vielleicht gar nicht so gut geht, sondern vielleicht sogar ein bisschen Regret dabei ist oder, oder einfach Energie weg ist und man schläfrig wird. Ne? Das kann auch passieren. Also das auch beobachten, auch da achtsam sein.
Ja. Oder und, auch nicht, ne, das so Tüte Chips, ne? Wenn man sich eine Tüte Chips kauft oder so, mach dir ein paar Chips in irgendein Schüsselchen und nimm dir nicht die Tüte mit aufs Sofa. Ne? Das sind so kleine Tricks. Du kannst ja gerne 20 Mal in die Küche laufen, um das nochmal aufzufüllen, aber damit hast du dir Schritte dazwischen gesetzt, um dich doch nochmal daran zu erinnern, ob das jetzt wirklich richtig ist.
Ja, ich habe auch mal gehört, dass es dann ganz smart ist, das auch laut auszusprechen. Wenn man, ne, wenn man schon weiß, okay, ich mache jetzt eigentlich was total Blödes und das dann nochmal laut aussprechen. So, ich nehme mir jetzt diese Tüte Chips und dann haue ich mir die komplett rein. Und dann denkt man sich so, okay, vielleicht doch nicht.
Genau. Das ist der innere Dialog. Das ist so den inneren, das nennt man in der Therapie den inneren Dialog stärken. Mhm, weil man das in eine andere Bewusstseinsebene setzt dann.
Ja, cool. Also das ist also gar nicht verrückt, sondern das kann man durchaus mal machen.
Nee, spielerisch. Wirklich eigentlich so ein bisschen so, also was ich sowieso finde, was ganz wichtig im Leben ist, wir reden mit kleinen Kindern oder mit unseren besten Freundinnen so liebevoll und mit uns sind wir so streng. Ne? Also wenn meine beste Freundin Liebeskummer hat und sich da irgendwie eine 2-3 Tafeln Schokolade gönnt, da sage ich doch nicht, sag mal, bist du bescheuert? Weißt du, was du überhaupt hier machst mit deinem Blutzucker? Dann sagst du, hey, gönn dir, es ist gerade eine scheiß Phase. Es wird auch wieder anders werden. Und nächste Woche gucken wir, dass es vielleicht nicht mehr vier sind, sondern nur noch eine. Aber das ist der liebevolle Umgang, der häufig mit uns selbst fehlt. Und das ist super wichtig.
Total. Also da gehe ich total d'accord. Und ich glaube aber auch, zu diesem liebevollen Umgang gehört eben auch, genauso wie man mit Kindern ist man auch liebevoll und versucht sie trotzdem zu erziehen zu gewissen Verhaltensweisen. Und das Ganze muss man mit sich selbst irgendwie auch machen.
Genau das, genau so.
Ja. Finde ich interessant. Vor allem, was ich gut fand, dieser Aspekt, den du angesprochen hast, dass man, wenn man diesen kleinstmöglichen Schritt geht, jetzt im Bereich Sport, ne, man hat sich vorgenommen, Sport zu machen, ist aber total im Eimer und sagt, okay, ich dehne mich nur kurz 3 Minuten, das muss für heute reichen. dass man dann häufig dann merkt, ach, weißt du was, ist doch gar nicht so schlecht, vielleicht mache ich doch noch ein bisschen mehr. Diesen Aspekt finde ich auch total spannend und ich glaube, das geht den meisten so. Das ist wirklich dann, wenn man einmal anfängt, dann bleibt man dabei. Und auf der anderen Seite, dieses Kleinschrittige gilt ja auch andersrum. Wenn ich mir was gönnen will, dann mache ich das eben auch kleinschrittig. Also es ist klein, genau. klein. Und jetzt kommen wir zu Tills Thesentest, weil es heißt ja häufig so, gerade auch im Wirtschaftsbereich ist das Ding so, think big, sonst hast du keinen Erfolg, sonst kannst du gleich zu Hause bleiben. Was sagst du dazu?
Also ich finde es wirklich wichtig, groß zu denken, als übergeordnetes Ziel und auch um seine Werte festzumachen. Also ich möchte zum Beispiel, dass an meinem 60. Geburtstag Freunde, Familie zu mir sagen, dass ich präsent war, dass ich gute Sachen gemacht habe, dass ich irgendwie glücklich bin und mein Leben gelebt habe, so. Und möchte jetzt nicht, dass an meinem 60. Geburtstag Freunde sagen so, ja, sie ist Multimillionärin und wie heißt sie nochmal mit Nachnamen? Also, ne, so, also sich so ein großes Bild zu setzen, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Und das im Alltag aber abzugleichen, um nicht den Bezug zu sich selbst zu verlieren. Ne, also ich finde das wahnsinnig wichtig, große Bilder zu haben und seine Werte zu festigen, aber sie auch immer wieder im Alltag zu überprüfen und auf Realisierbarkeit und auf den Gesundheitsstatus, ob das wirklich gut ist für mein Leben, langfristig versus kurzfristig zu überprüfen.
Cool, weil ich hätte jetzt gedacht, dass du, natürlich hätte ich gedacht, dass du anders darauf antwortest, aber finde ich sehr interessant, weil das heißt ja im Endeffekt, man hat schon, also ohne so sage ich mal, ein Gesamtziel, irgendwas, was einen grundsätzlich motiviert, etwas zu tun oder eine Richtung, in die man navigiert, ist das Ganze auch schwierig mit kleinen Schritten, weil wenn die kleinen Schritte
total,
in die falsche Richtung gehen,
total, aber ne, das ist, überleg mal so, ne, wir denken, keine Ahnung, jetzt, keine Ahnung, mit 16, 17 denken wir, boah, mit 26 fängt das Leben an, ne, da haben wir fertig studiert, vielleicht verheiratet, vielleicht schon Kind, keine Ahnung was, dann sind wir 26 und es ist alles anders. Es ist wirklich in den meisten Fällen so, von daher ist es wirklich wichtig, mit 26 zu überlegen, ist es richtig so oder nicht, und so geht es ja weiter im Leben.
Ja.
Und wenn wir das nicht überprüfen und plötzlich mit 24 sagen so, oh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mit 26 verheiratet bin, deswegen muss ich jetzt heiraten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das schief läuft. Und so ist das auch mit dem Thema, je mehr ich Geld oder Fitness oder keine Ahnung was hinterher hechte und mich dabei verliere und vergesse, Geld damit zu verdienen, was mir gut tut und was mir Spaß macht jeden Tag oder möglichst jeden Tag, werde ich, wenn ich reich bin, unglücklich sein, weil ich mein Leben lang was hinterhergerannt bin, was dann keinen Wert mehr hat. Und das ist auch mit Fitness. Ne? Wenn ich darauf trainiere, jeden Tag so richtig stählern zu sein, wir sind Menschen. Das wird irgendwann nicht mehr so sein. Und das ist okay. Von daher guck, ob du dir heute irgendwie zwischendurch auch nochmal was gönnen kannst, was nicht in so ein Extrem rutscht, sondern lebst.
Cool. Also auch das. Ne? Es geht also bei einem großen Ziel geht es eher um ein Ideal. Ne? Und es geht nicht so sehr es gibt viele Ziele, die man sich setzen kann, die so mehr oder weniger mathematisch sind. Ich möchte dieses und jenes erreichen, keine Ahnung, so schnell möchte ich laufen können, ich möchte so viel Geld verdienen, sonst was. Aber es geht eher um Ideal, wer möchte ich sein? Ne?
Das ist und es ändert sich. Und da muss man auch so nachsichtig mit sich sein und sagen, so, ja klar, sorry, die Sachen mit 26 sind anders als mit 36. Das ist normal, das ist komplett normal. Und dann die Enttäuschung, irgendwie mit 30 kein Millionär zu sein, das ist okay, das ist völlig normal.
Ja, würde ich auch sagen. Also das dieses Problem haben, glaube ich, die meisten. Und ich habe mal einen schlauen Spruch gehört, der heißt da, die einzige Konstante ist der Wandel. Und das finde ich, ist ein ganz schönes Bild für das Leben, weil am Ende kommen die Sachen ja nie so genau, wie man es geplant hat. Oder im seltensten Fall nur.
Genau,
nur Akzeptanz. Ja, genau, exakt. Eine Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, oder beziehungsweise zwei, vielleicht machen wir zwei kurze draus. Erstmal wäre für mich interessant, was sind so für dich die bekanntesten, häufigsten Microhabits, denen du begegnest? Was sind die Leute, mit denen, die Sachen, mit denen die meisten Leute strugglen? Gibt es da so eine Kategorie, wo du sagen würdest, oder mehrere, wo du sagst, das passiert sehr häufig?
Ja, das ist ganz interessant, weil die meisten haben, kommen mit dem großen Ziel, ich möchte zufriedener sein mit meinem Leben. Da ist das Microhabit natürlich super individuell, ne, wenn wir erstmal eine große Analyse machen und gucken, okay, was bedeutet überhaupt Zufriedenheit? In welchen Schritten bist du zufrieden oder in welchen Schritten bist du wahnsinnig demotiviert? Was müssen wir im Hier und Jetzt ändern? Das häufigste, doch, da fällt mir eins ein, das Microhabit, bei dem die meisten denken so, okay, so simpel, ist, dass eigentlich 90% von den Leuten, mit denen ich arbeite, erstmal einen Reminder bekommen. Die stellen sich 4 oder 5 Mal am Tag eine Einladung in ihrem Handy, dass sie daran erinnert, sich im Hier und Jetzt zu fragen, was brauchst du gerade?
Okay.
Und lass das ein Glas Wasser sein, lass das mal sich irgendwie anders hinsetzen, weil der Nacken wehtut oder
Ja.
was weiß ich. Und das ist dieses, was brauchst du gerade, und sich helfen lassen durch eine Erinnerung von außen, weil das Habit nicht da ist. Also wir kommen häufig nicht von alleine darauf, sonst würden wir es tun.
Ja,
Sonst
klar,
würden wir
ja.
jeden Tag 3 Liter Wasser
Ja.
trinken oder einfach jede 20 Minuten uns mal aufrichten und frische Luft atmen. Aber durch den Reminder üben wir diese neuen Habits also einzuüben und zu speichern, sodass sie zu Automatismen werden. Und mach das mal 4, 5 Tage, und du wirst am 6. Tag, an dem vielleicht dein Reminder nicht mehr da ist, merken, oh, ich habe Durst.
Ja,
Weil dein
natürlich. Also
Kopf
ja.
sich oder dein Körper sich daran gemerkt hat, dass das Wasser dir gut tut. Und so funktionieren Gewohnheiten.
Krass. Also ich finde es aber auch super spannend, dass das so ein Punkt ist, den viele vergessen. Aber das zeigt natürlich auch wieder, wie vielen Reizen wir ausgesetzt sind, ne? Und
Ja,
wie.
und welche Ansprüche wir an uns haben und welche
Ja.
Ansprüche wir ans Funktionieren haben. Für häufig andere Menschen und nicht für uns.
Ja, in der Regel, ne? Leider.
Ja.
Sehr interessant. Also das auf jeden Fall sollte jeder mal machen, finde ich. Das ist eine richtig coole Idee. Super easy. Direkt mal umgesetzt. Und du hast erwähnt, dass es halt so ein paar Tage braucht, bis man dann reinkommt, dass manche auch diesen Reminder einfach brauchen, um sich Gewohnheiten anzugewöhnen. Und jetzt wäre auch die Frage, was ist denn so das größte Problem beim Abgewöhnen oder Angewöhnen von Habits? Und wie sieht es mit der Rückfallgefahr aus? Gibt es so bestimmte Situationen, in denen man sagt, okay, da geht es wieder zurück in alte Muster?
Ja, also das Wichtige ist wirklich das Üben. Und auch da ist das Wichtige die Nachsichtigkeit, denn es gibt Phasen im Leben, in denen uns das schwerer fällt, wenn wir müde sind. Ne? Es ist eben, wie du gesagt hast, es ist manchmal wirklich schwierig, wenn wir müde sind oder wenn wir erschöpft sind, bestimmte Regeln einzuhalten oder Sachen zu machen, die uns gut tun. Und dann ist es aber wichtig, die Nachsicht zu haben und sich immer wieder zu haben, ich kann jeden Augenblick neu anfangen. Ich habe jeden Augenblick die Chance, mein Habit neu anzufangen. Und das kann jetzt sein, ich kann jetzt meine Sportsachen rauslegen, weil ich es heute nicht geschafft habe. Ich kann mich jetzt mit einer Freundin verabreden. Ich kann auch jetzt sagen, boah, die Woche ist mir zu viel, aber dann am Samstag. Also diese Nachsichtigkeit, dass ich immer wieder damit neu anfangen kann und liebevoll mit mir sein sollte, die ist ganz wichtig. Und da können wir noch mal kurz auf das Thema Neuroplastizität eingehen, ne? Also unser Gehirn hat bestimmte Strukturen und neuronale Netzwerke, und schlecht oder Gewohnheiten sind da sehr stark gebahnt, ne? Das heißt, wir haben zum Beispiel die schlechte Gewohnheit, nee, oder sagen wir mal, wir haben die gute Gewohnheit, morgens die Zähne zu putzen. Es wird wochenlang dauern, und wir sagen, wir möchten uns morgens nicht mehr die Zähne putzen, wird uns das wochenlang schwerfallen zu sagen, so, das macht doch gar keinen Sinn. Weil unser Gehirn uns automatisch immer wieder daran erinnert, weil wir das meist, also die meisten schon 20 bis 30 Jahre lang machen. Aber genauso ist es natürlich auch andersrum, ne? Also wenn wir uns was angewöhnen wollen oder was abgewöhnen wollen, was wir eigentlich bisher nicht hinterfragt haben, dann dauert das eine Weile, und es gibt 1000 Glaubenssätze, die dagegen sprechen und sagen so, nee, Moment, das hast du dein Leben lang so gemacht, deswegen machst du das jetzt wieder. Weil unser Gehirn so gebahnt ist und diese Struktur aus Energieeffizienzgründen immer wieder nutzt, weil das eben spart, Energie spart.
Ja.
Und das Gehirn umzutrainieren, eben durch Neuroplastizität neue Bahnen zu bauen, das dauert eine Weile, und dazu braucht man Übung, und dazu braucht man auch Belohnung, ne? Also die sagen so, okay, ich bin schon einen kleinen Schritt gegangen, und so wie mein kleines Kind ermutigt und sagt so, komm, noch einen Schritt weiter und doch noch ein Löffelchen. Genauso funktionieren wir
Was
tatsächlich
haben
auch,
Sie
immer noch im
selbst?
Erwachsenenalter.
Ja, daher wahrscheinlich auch dieser Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ne? Das ist so dieses, je länger
Das
es
glaube ich
gebahnt
ja
ist.
nicht. Also ich glaube, der
Nein,
Hans
nein,
kann immer
natürlich
noch gut
nicht.
lernen. Ach so,
Nee,
gut.
natürlich, aber das ist so das ist ja immer diese
Richtig.
Glaubenssätze, wie du es nennst, ne? Dass man, ach, jetzt kann ich eh nichts mehr ändern, jetzt mache ich das schon immer so,
Genau.
oder? Man muss dann halt einfach auch Konstanz an den Tag legen und sich da immer wieder dran erinnern.
Genau. Ich glaube, man kann wirklich bis ins hohe Alter immer noch der Mensch oder die Verhaltensweise anlernen oder erlernen, die man gern hätte.
Ja, schön, dass du sagst, weil ich sehe das 100% genauso. Ich kenne ein paar persönliche Geschichten, die dann im sehr hohen Alter angefangen haben, beispielsweise Sport zu treiben und dort noch super, super aufgestellt sind. Und man kann super viel, der menschliche Körper ist ganz toll, der menschliche Geist ist auch ganz toll, da kann man sehr, sehr viel machen bis ins hohe Alter hinein. Sollte man auch tun, damit man fit und flexibel bleibt, ne? Finde ich.
Genau.
Definitiv. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde dir noch ganz kurz ein paar festgenagelt Fragen stellen, wenn das.
Schieß los.
Alles klar.
Gerne, ich bin gespannt.
Ja, ich beziehe das jetzt mal so ein bisschen auf verschiedene Lebensbereiche. Also Nummer 1, was ist dein Lieblingsgericht?
Tatsächlich Spaghetti mit Bolognese.
Klassisch.
Oh, immer noch.
Was ist dein größtes Laster?
Morgens lange ausschlafen zu wollen.
Morgens lange? Ach,
das, ja, das ist schon ein Laster, aber ich liebe mein Bett und ich liebe dieses Gemütliche da drin und das Aufstehen ist, finde ich, sehr nervig. Also tatsächlich, dann ist nicht das, also ist nicht das Laster das Bett, sondern meine Faulheit, morgens im Bett bleiben zu wollen.
Okay, das klingt schon, das klingt mehr nach Laster. Das finde ich, find ich besser. Okay. Was war dein größter Erfolg im Leben bisher?
Mein größter Erfolg war, glaube ich, so auf mein Leben betrachtet, eine erste Psychotherapie mit 22. Ich hatte dann einen Autounfall und meine Eltern haben gesagt, mach mal eine Therapie und das hat alles verändert.
Okay.
Das war, glaube ich, mein größter Erfolg.
Ja, Wahnsinn, ja, da auch hingegangen zu sein, ne? Trotzdem, genau. 22 ist es ja ein bisschen noch ein bisschen arg Überwindung.
Genau, und dann die Themen anzugucken und das hat einfach, glaube ich, alles in die richtigen Bahnen geleitet.
Super, sehr, sehr cool. Was war deine größte Niederlage, persönlich gefühlt?
Meine größte Niederlage war, ich habe vor ein paar Jahren mein erstes Unternehmen gegründet und bin da an einen Co-Founder geraten, dessen Persönlichkeit ich nicht erkannt habe. Die war etwas schädlich für mich. Und das war wirklich schwer. Das war wirklich schwer für mich, da rauszukommen und mich wieder zu finden und wieder zu vertrauen und so. Und das war, glaube ich, eine persönliche große Niederlage. Also es war ein großer Rückschlag.
Aber du bist wieder rausgekommen.
Ich bin wieder rausgekommen und gründe wieder neu.
Zack. Und jetzt daher auch, was war bisher so deine anstrengendste Aufgabe? Das kann ein Kunde gewesen sein, der besonders schwierig war, kann aber auch irgendwas ganz anderes gewesen sein in der Schule, was weiß ich. Was würdest du da?
Ich glaube, das war auch genau dieses Thema, das Loslassen meiner Firma damals und aus Vernunftsgründen zu sagen, das tut mir nicht gut, es muss einen anderen Weg in meinem Leben geben, obwohl es einfach super erfolgreich war und da irgendwie 150 Leute mit sozusagen drin waren, die in meinem Team gearbeitet haben und ich mich aber da nicht wohl gefühlt habe. Also das war, glaube ich, auch genau das.
Schwierig.
Ja, das war sehr schwierig, aber gut gelungen. Und die Phasen auch, das waren wirklich schwierige Phasen mit großer Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Panikattacken. Also das war wirklich sehr, sehr viel. Und da bin ich ordentlich durchgegangen und bin größer denn je.
Cool. Definitiv. Und krasse Erfahrung auf jeden Fall. Das muss man erstmal, wenn man sowas wegsteckt, dann geht man stärker raus.
Auf jeden Fall.
Wirklich so sagen. Definitiv. Okay, die letzten zwei. Erstens, welche drei Dinge würdest du meinen Zuhörern und Zuhörerinnen unbedingt raten?
Okay. Das Wort Achtsamkeit, guckt euch das nochmal an. Ist super sinnvoll für euer Leben. Seid nachsichtig mit euch. Und sorgt dafür, die Tools dafür zu finden, zufrieden in eurem Leben zu werden.
Super. Und jetzt natürlich, wie könnte es anders sein? Was sind die drei schlimmsten Don'ts? Was sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am besten nicht tun?
Nicht zu doll funktionieren. Zu oft Ja zu anderen und Nein zu sich sagen. Also umgedreht häufig Ja zu sich und Nein zu anderen. Und nicht zu oft über ihre Grenzen gehen.
Okay. Ich weiß, man mag diese negativen Formulierungen nicht gerne in der Psychologie, aber das war jetzt schwierig für dich, ne? Also, warte, wie drehe ich das um? Ja. Aber cool, das haben wir auch 3 Punkte zusammen. Super. Okay, dann das waren nochmal coole Praxistipps zusammen mit dem vorhin Wecker stellen und fragen, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade? Das auf jeden Fall auch jeder unbedingt umsetzen. Und cool, dass du mein Gast gewesen bist und dass wir
Sehr,
das
sehr gerne.
alles hinbekommen haben. Super, super spannende Insights, super coole ja, Themen, die du da rausgehauen hast. Vielen Dank.
Freut mich sehr.
Dann würde ich sagen, Grüße nach Berlin und bis demnächst.
Bis bald. Tschüss.
Ja, liebe Leute, wenn wir eines aus diesem Podcast mitnehmen können, dann doch mit Sicherheit, wie wichtig Achtsamkeit für unser aller Leben ist und wie viel man dann doch mit kleinen, aufeinander aufbauenden Schritten erreichen kann. Wenn ihr noch ein paar Tipps braucht, dann spult doch noch mal ein bisschen zurück. Am Ende hatten wir ja diese 3 Do's und 3 Don'ts und Miriam hat auch diesen tollen Tipp gegeben, damit den Wecker zu stellen, jede Stunde einmal den Wecker klingeln zu lassen und sich dann einfach die Frage zu stellen, okay, was brauche ich eigentlich gerade? Mal kurz in sich reinhören. Das hilft wahrscheinlich schon sehr vielen, um im Leben etwas entspannter durch die Welt zu gehen. Und ja, ansonsten natürlich auch gerne mal in das Buch von Miriam reinschauen. Das haben wir natürlich in den Shownotes auch verlinkt.
Weitere Infos zu meinem Gast findest du natürlich wie immer unter upfit.de/podcast in den Shownotes zur aktuellen Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst upfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast@upfit.de. Und falls du bereits Upfit-Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele.
Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal mit Folge Nummer 69. Bis dahin, ciao, ciao.